befreit. Ja. Ich freue mich und wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Herzlich willkommen noch einmal bei uns im Gottesdienst der Agape-Gemeinde Eschweiler. Wir stehen für die Verbreitung eines Christentums, das ausbalanciert ist in der Mitte. Wir kommen aus einer Ecke, auf die wir auch stolz sind, des evangelischen freikirchlichen Christentums. Aber im Laufe der Jahre haben wir auch eine gewisse Selbstkritik entwickelt. Und wovon wir träumen als Gemeinde, ist eine Christenheit, die wieder, ich sag jetzt mal, für die ganze Bevölkerung tauglich ist. Eine Christentum, Kirchen und Gemeinden, die tatsächlich gesellschaftsrelevant etwas erreichen. Das ist unser Traum, dass wir als Christen nicht nur eine kleine Minderheit in der Ecke bleiben, verfolgt, leidend, gequält, bis der Herr uns erlöst und wir in den Himmel kommen, sondern dass wir hier unten, wie einmal ein irischer Prediger sagte, nicht das Evangelium als ein Stück Kuchen für das Leben danach haben, sondern als ein Steak auf dem Teller für das Hier und Jetzt. Wir wollen ein kräftiges Christentum erleben, ihr Lieben, aber es soll ausbalanciert sein. Zu oft haben sich ernsthafte Christen über Extreme versucht, in diesem Bereich wirklich effektiv mit dem Evangelium die Menschheit zu erreichen, hineinbewegt. Das haben wir im Laufe der Jahre erkannt und gesehen. Und wir freuen uns einfach, dass wir jetzt so nach knapp 2000 Jahren Kirchengeschichte wirklich die Möglichkeit haben, viele von der Vergangenheit zu lernen, von den Fehlern, die in anderen Generationen oder überall gemacht wurden. Und wenn es irgendetwas gegeben hat, dann ist es wahrscheinlich, dass uns oft der Mut abhanden gekommen ist. Mein Name ist Roland Wieser, ich bin Missionar und seit mehreren, vielen Jahren mittlerweile für die Verkündigung hier zuständig, zwischen Reisen, die ich mache. Und ich bin einfach stolz, wenn man das mal so sagen darf, auf diese Gemeinde. Es ist eine Gemeinde, die sich durch die Auf und Abs des Lebens hindurch bewährt hat und die viele Dinge verändert hat. Ich denke da zum Beispiel daran, dass wir schon immer einen Blick nach außen gemacht haben. Ja, Christenheit ist eine Aufgabe, Christsein ist eine Aufgabe, wo ich mich auch nach außen richte. Ja, ich muss mich erst innerlich festigen. Ich muss jemand sein, um etwas zu sagen zu haben. Aber wenn ich etwas erlebt habe und verändert geworden bin, dann ist es an irgendeinem Punkt meine Aufgabe, auch andere Menschen damit zu segnen. Gott selbst sagte zu Abraham, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist die übliche Richtung im Christentum. Gott kommt zu uns und wir, die wir von ihm berührt, verändert, gesegnet, geliebt, erlöst sind, die geben diese frohe Botschaft, diese frohen Neuigkeiten weiter. Gott liebt uns und Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt, damit wir Frieden in unseren Herzen haben können. Und diesen Frieden, den wollen wir austeilen, immer weiter austeilen. Und zuallererst haben wir eben uns darum auch immer engagiert in der Mission. Auch heute Morgen werden Hilfsgüter in Rumänien weitergereicht von Michael und Senta Müll. Und wir haben über die Jahre in vielerlei Aktionen humanitär und missionarisch gearbeitet, Brunnen gebaut. Wir haben uns nie damit nur begnügt, uns hier das schön zu machen. Auch daran arbeiten wir. Und jetzt ist einfach eine Zeit, ihr Lieben, für uns, wo wir durch die Umstände der Krise und dieser Flut, die uns jetzt auch noch erreicht hat, einen Augenblick ehrlich innehalten müssen und sagen müssen, alles hat seine Zeit. Steine werfen hat seine Zeit, aber auch Steine sammeln hat seine Zeit. Jetzt ist eine Zeit, wo wir uns erst einmal auch nicht nur um uns selber, aber um uns als Gemeinschaft, um die Menschen in unserer Nähe kümmern müssen. Ja, wir wollen den Blick nach außen nicht verlieren, aber jetzt sind es wir, die wir Ermutigung brauchen, die wir Perspektive brauchen, die wir eine neue Hoffnung brauchen, die wir attraktive Ziele brauchen, damit es sich lohnt, für irgendetwas zu leben. Und darum möchte ich euch einfach heute Morgen dazu auffordern, Mut zu fassen. Mut zu fassen. Christsein ist nicht eine Religion nur für den Sonnenschein, ihr Lieben. Christsein ist eine Religion auch für die regnerischen Tage, wie wir gehört haben. Und selbst da kann man noch viel Spaß haben. Ja, es ist einfach so, was Jesus gesagt hat, ist erst einmal scheinbar hart. Er hat gesagt, was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündet auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht. Da müsste man jetzt so eine Dauerschleife laufen lassen. Ja? Gibt es ja auch so Techniken, was Leute meinen, dass man das dann immer wiederholt oder so. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Also das wäre das Maximum an Furchteinflößung, dass jemand dein Leben bedroht. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Vögelchen für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Wenn wir sie nicht gerade wegrasiert haben, ne? Darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Vögelchen. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber leugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Christsein war schon immer eine Lebenseinstellung, die hin und wieder ordentlich Mut gebraucht hat. Und Jesus sagt uns, hey, überlegt mal das Ende aller Dinge und dann überwindet eure Angst und habt wieder Mut. Ja, wenn man die Bilder sieht, wenn man so, wie ich gestern so im Film, ein Ehepaar, denen das ganze Haus weggeschwommen ist, die nur noch mit ihren Haustieren, wie das Wasser bis hier geht, gerade die Flucht in Ahrweiler machen konnten und die dann auf einmal halt vor einem Amt sitzen in dem ganzen Chaos und sie haben nichts, noch nicht mal Personalausweis, gar nichts, kein, die ganze Vergangenheit ist weggeschwommen. Dann ist es wichtig, dass wir neu lernen, uns zu ermutigen und Mut zu fassen. Ich weiß nicht, vielleicht ist dein Leid auch groß. Ich möchte das nicht zu sehr relativieren. Jeder hat sein eigenes Leid, seine eigenen Formen von Not, die er hat, sei es durch Krankheit, sei es durch Unsicherheiten, sei es durch Beziehungsprobleme, sei es einfach durch Perspektivlosigkeit oder Angst vor der Rentnerarmut oder irgendetwas. Aber auch zu dir spricht Gott heute, dass du Mut haben kannst, und zwar viel Mut. Der Tenor der Heiligen Schrift ist so viel schöner manchmal, als wenn man nur die einzelnen Noten hört. Es soll ja nicht so viele Noten geben, außer quere Noten gibt's wohl auch noch. Aber eigentlich gibt's nicht ganz so viele Sortennoten, ne? Aber es gibt unendliche Melodien. Es gibt Kompositionen, die die Menschheit erheben aus dem Staub hin zu den himmlischen Sphären. Die großen Psalmisten wie Bach, die unser Leben verändern, wenn wir ihnen zuhorchen. So hört auch diese Stimme der Schrift, wo es heißt, niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Viele Menschen fühlen sich von Gott verlassen, fühlen sich von der Gesellschaft verlassen, fühlen sich von Freunden und Familien verlassen, von ihrem Ehepartner verraten. Es gibt so viel Zerbruch in unserer Zeit. Doch Gott sagt, ich werde bei dir sein. Ich will dich nicht verlassen. Ich werde dich niemals aufgeben. Wenn ihr wie ich ein Mensch mit vielen Fehlern seid, wenn ihr oft versagt habt, dann seid ihr bei Jesus Christus gut aufgehoben. Denn er wird dich nicht aufgeben. Er wird weitermachen mit dir. Er wird dich nicht verlassen und sagen, jetzt habe ich aber die voll. Er wird nie sagen, alles schon okay, was du machst. Nein, das wisst ihr, er hat Rückgrat. Aber er hat immer zwei ausgestreckte Hände und Arme für uns, ihr Lieben. Alles ist möglich für den, der da glaubt, sagt Gott. Wenn du dein Leben in seine Hand legst, dann kann er dein Leben formen, verändern, voranbringen, umwandeln, dein inneres wie dein äußeres Leben gestalten. Wobei der Hauptteil, glaube ich, im Inneren sich abspielt. Wisst ihr, so eine Welt, in der wir uns bewegen, ist ja eigentlich viel schlimmer, als ihr das ahnt. Das ist ja eine geologische Karte, die ihr da seht. Ist die nicht ganz nett? Das ist so ungefähr das Rohmaterial wie Kartoffeln, die du kaufst, oder Reis, das du kaufst. Darauf von später. Aber hier, schau mal, das ist die World Risk Map von 2017. Das ist die Wirklichkeit dieser Erde für Menschen, die Christen sind. Ja, wir leben in einem Umfeld, trotz unserer Probleme, wo wir kaum für unser Christsein Nachteile haben in unserem Leben. Aber viele Menschen auf der Welt haben große Nachteile, wenn sie sich zu Jesus Christus bekennen. Lasst uns diese immer wieder im Gebet mit einschließen. Geht auf die Seiten von Open Doors, informiert euch, bleibt dran, lasst euch nicht müde werden. Unsere Geschwister in aller Welt, ob sie nun orthodox, katholisch, evangelisch oder mennonitisch oder sonst was sind, sie brauchen unsere Hilfe. Denn danach fragen die Leute nicht. Für die sind wir einfach die Christen. Und die sind ein Problem in dieser Leute Augen. Je dunkler, je schlimmer hier auf der Karte. Das wollte ich kurz hineintun, weil es diesen Punkt vorbereitet und unterstreicht, den ich jetzt machen möchte. Wisst ihr, Gott ist ja, wie er ist. Es gibt sogar eine Reihe Schriftstellen, die sagen, dass Gott sich nicht verändert. Das erscheint erstmal hart oder unflexibel. Aber sagen wir mal, ein perfektes Steak sollte man auch nicht wieder in die Pfanne hauen. Ja, etwas, was schon vollkommen ist, muss sich nicht ändern. Und Gott, er ist ein Gott, der eine Wesensart hat, die viele Menschen nicht wahrnehmen. Seht ihr, für die meisten Menschen ist ja das die Wirklichkeit, was sie einfach so wahrnehmen. Ich meine, das ist normal. Du denkst aus deinen Erfahrungen, was Wirklichkeit ist. Aber glaub mir, in Somalia sieht das für einen Menschen ganz anders aus, was der in seinem Inneren für eine Wahrnehmung dieser Welt hat. Einem Christen im Norden von Nigeria kannst du nicht sagen, dass die Trübsal erst irgendwann kommt. Der lebt in Trübsal. Ja, also die Wahrnehmung von Wirklichkeit ist sehr stark an unsere Erfahrungen geknüpft. Und darum braucht es auch Glaube und Vertrauen in Gott, um aus den Erfahrungen, die unser Leben vom Denken her bestimmen, zu einer Art des Lebens zu kommen, die bestimmt wird von dem, wie Gott ist und was er zu uns spricht. Ich wiederhole das. Nur wenn es uns gelingt, Eindrücke oder Wahrnehmung von Gott zu haben, werden wir unsere Einstellung zu Gott ändern. Ansonsten bestimmt unser Umfeld, was wir über Gott glauben. Und das adäquate Mittel, das ja häufig in der Christenheit für dieses Problem bereitgestellt wird, sind die Heiligen Schriften. Amen. Ja? Die Heiligen Schriften sind aber wie so eine Packung Kartoffeln oder Reis. Morgen kann der Carsten die im Laden kaufen. Und wenn er dann die Heiligen Schriften so nimmt und einfach den Reis aufmacht und in den Mund steckt, dann wird ihm die Heilige Schrift, ich meine der Reis, nicht so gut bekommen. Oder wenn er in die rohe Kartoffel beißt, wer von euch hat das schon mal gemacht? Das ist nicht unbedingt ein Gourmet-Erlebnis. Ja, also legen die Leute die Heilige Schrift wieder weg, genauso wie sie eine Packung Reis oder Kartoffeln weglegen, weil sie da reingebissen haben oder sich den Mund mal damit vollgekippt haben und sagen, was ist das? Und die Heilige Schrift selber sagt, der Buchstabe tötet, aber es ist der Geist, der lebendig macht. Die Heilige Schrift selbst sagt, hallo, meine Summe ist die Wahrheit. Die Heilige Schrift selber sagt, man muss sich mit ihr befassen, man muss sie aufbereiten, man muss sie köcheln, man kann Mahlzeiten davon haben, wo man später fast, also man hat nicht zu viel Funde davon, aber sie stärkt und nährt und gibt dem inneren Menschen Kraft und sie wird uns weiterführen in der Erkenntnis Gottes, nicht fruchtleer sein lassen. Ihr Lieben, und einer der Aspekte, der immer umkämpft ist, ist, dass Gott gut ist. Alle Welt schreit, Gott ist nicht so gut. Zu irgendeinem Maß glaubst du das auch. Du sagst, ich glaube, Gott ist gut. Ich sagte, ich finde Teile, wenn ich nachgucke, wo du nicht glaubst, dass Gott gut ist. Es gibt einen Aspekt Gottes, den ich heute hier auch deutlich mache, dass Gott uns wohl zu behüten vermag. Es ist die Geschichte dieses Jakobs, wo wir hier sind. Das sind tatsächlich Worte, die er im Schlaf, im Traum gehört hat, als er auszog, wie er seinen Bruder übers Ohr gezogen hatte. Ja, erinnert euch, Esau sollte der Erbe sein und er hat ihm das abgezwackt und hat mit der Hilfe seiner Mutter eine irre Story abgezogen. Die kann ich jetzt wegen der Zeit nicht wirklich erzählen, aber der hat eigentlich nichts Gutes gemacht. Der war eigentlich frech auf seinen eigenen Gewinn, auf seinen eigenen Vorteil aus und die Mutter, die wollte das auch. Und schlussendlich musste er fliehen, verfolgt, und er übernachtet irgendwo in der Wüste das Kopfkissen war ein Stein, auf den er sich so legte, und da hat er diesen Traum. Und hier kommt Gott, stell dir mal vor, hier kommt jetzt Gott und redet zu ihm. Na, wie würdest du mit deinem Sohn reden, wenn er sowas wie der Jakob angestellt hätte? Und er sagt, siehe, ich bin mit dir. Wie, mit diesem Verbrecher, diesem Schlitzohr, diesem... Er sagt, und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst. Und ich will dich wieder in dieses Land bringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Gott ist derjenige, der darüber wacht, dass du aus deinem Leben das Beste und Meiste machen kannst. Und je mehr wir intelligent mit ihm kooperieren, umso mehr werden wir von dieser Lebensfülle, die er für uns hat, auch erleben können. Denn Gottes Wesen ist Treue und Zuverlässigkeit. Und er sagt eben, er will uns behüten. Die Frage, die manche Leute dann haben, wie lange? Und da kann ich nur eins sagen, ein Leben lang. Am Ende seines Lebens, als er sterbend seine Nachfahren segnet, sagt dieser selbe Mensch, dieser, der damals als junger Mensch mit all seinen Fehlern, all seinen komischen Sachen, einen erstaunlich zugewandten Gott erlebt hat. Und da heißt es von Jakob, und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben, der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Das ist Gottes Antwort. Aber wir werden die Zusagen der Heiligen Schrift nur dann erleben, wenn wir den Reis kochen, wenn wir die Kartoffeln kochen und womöglich zu leckeren Bratkartoffeln mit Kümmelchen und ein bisschen und den Reis, ne, schön, vielleicht, ich mag es ja auch mal mit Curry und so, ja. Die Heilige Schrift, von ihr heißt es eben, das ist euch vielleicht vorhin entgangen, ich will mit dir sein, wie ich mit Mose war, wie ich mit den Vorvätern war, wie ich in aller Zeit schon war, so will ich auch mit dieser Generation sein, wie ich mit den Ahnen, mit den Reformatoren, wie ich mit den Gläubigen der Vergangenheit in Deutschland war, so will ich auch sein mit den Gläubigen in Deutschland in dieser Generation, denn ich wandle mich nicht, sagt er, ich bin ein Gott, der behütet und bewahrt und durchträgt für den, der sich an mich hält. Amen. Aber dazu muss aus dem trockenen Logos ein lebendiges Rema werden. Und dann, wenn der Psalm an diesen Punkt gekommen ist, vertrauen wir darauf. Was ist in unserem Innersten, wenn das Gewitter nicht nur aufgezogen ist, sondern die Blitze krachen und die Flut daherkommt? Wenn wir vertrauen, können wir die Wunder Gottes erleben, ihr Lieben. Wenn wir vertrauen, kann Gott handeln, denn das ist der Weg, den er für uns vorherbestimmt hat, dass er uns auf der Schiene des Vertrauens und des uns ihm Anvertrauens in unserem Leben wirken kann. Ich möchte, dass ihr auf diesen Tenor hört, als würdet ihr einer Bach-Sinfonie zuhören. Hier, da seht ihr nur Buchstaben, 26 und ein paar Ä, Ü und und Ös gibt's im Deutschen. Und, ja, aber diese Buchstaben in der richtigen Reihenfolge kompositioniert, setzen etwas frei. Ja, horche auf den Tenor dieses Textes. Das ist der Psalm 91, den ich einfach für uns alle mutmachend in unsere Situation reinsprechen möchte. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, also es steht nicht nur geschrieben, ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten von der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, oder vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wirst. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage deinem Zelt sich nahen. Denn er wird mit seinen Engeln seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er zu mir oder ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Ja, ich weiß auch, dass es ein messianischer Psalm ist. Ja, aber in Christus, ja, überleg mal ganz scharf, wie kann ich das alles so behaupten? Oder der Psalmist hier, Gott sieht dich durch seine Gnadenbrille. Wenn Gott auf dich schaut, dann schaut er nicht auf das Rohmaterial, wer du so jetzt hier so bist, ja. Sondern wenn du gläubig bist, dann schaut er durch seine Gnadenbrille und da sieht er, mein Sohn Jesus Christus, so ist er, hat sein Leben gegeben. Dieser Mensch ist gerechtfertigt. Er ist freigesetzt von dem Übel. Er ist begnadigt worden von all dem, was er Verschrecktes gemacht hat. Dieser Jakob, ja, der hat Erlösung erfahren. Und dann ist nur noch die Frage, schaust du auf Gott mit einer Brille des Glaubens und des Vertrauens? Denn viele Menschen werden hier aus diesem schönen Psalm irgendeinen Teil rausnehmen und sagen, Quatsch, und mir ist das passiert. Und mit ihrer Erfahrung die Wirklichkeit Gottes zersägen, zerteilen, unwichtig machen wollen. Aber der vertraut, erlebt einen Gott, der durchträgt ein Leben lang. Und das ist ja nicht nur, ich weiß, dass das an unserer Bewegung manchmal kritisiert wird, dass wir so einen Erfahrungsglauben auch eben haben, dass wir etwas mit Gott erleben wollen, dass wir glauben, dass Gott durch Gebet auch lebendig in unser Leben eingreift, dass Gott nicht ein ferner Gott ist, ein naher Gott ist, ein Gott ist, der die Alltagsprobleme hilft zu meistern. Aber ich stehe dazu. Aber was ich auch sagen möchte heute ist, dass es nicht einfach irgendeine Blase ist, die wir da glauben, sondern dass wir uns an den guten alten Gott, der seit 2000 Jahren Menschen beflügelt hat, halten und dass wir auch deswegen sagen können, ich bin getrost. Inmitten meiner Not wird er mir eine Perspektive aufzeichnen. Und ich möchte darum enden, hier mit dieser Folie, wo es heißt, ich bin, der ich bin. Das war eine der Offenbarungen im alten Bund. Aber der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, wir haben gehört, wie er zu Jakob steht. So ist unser Gott. Und es ist der Apostel Johannes, der mit seinen berühmten Ich Bin-Worten im Johannesevangelium diesen Charakter Gottes, diese umfängliche Fürsorge unseres Gottes in verschiedenen einfachen Bildern, die aber unmissverständlich sind, zum Ausdruck bringt. Ich möchte dich, wenn du nicht glaubst, was der Roland hier vorne sagt, wenn du nicht glaubst, was die Bild-Zeitung sagt, wenn du nicht glaubst, was dies oder das, dann möchte ich, dass du auf die Stimme der Evangelien hörst. Hier, ich weiß noch, wie das rauskam, die neue Genfer Übersetzung, ja? Lies mal in einer modernen Übersetzung, die nicht so holprig ist. Widme dich wieder der Heiligen Schrift. Lass sie dein Leben neu verändern. Lass sie zu dir sprechen. Und da, wo sie dir knochig und komisch vorkommt, musst du sie vielleicht ein bisschen aufbereiten, damit sie dir mundet. Aber gib nicht auf. Wenn andere ohne die Heilige Schrift vorankommen, geh du doch mit der Heiligen Schrift voran. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Er sagt eigentlich, wenn man das genauer nimmt, er sagt, ich bin der Ich Bin, das Brot des Lebens. Das ist eigentlich, was in der Übersetzung nicht so rauskommt. Das ist, warum man ihn später ans Kreuz genagelt hat. Weil er diese Formulierung, die Gott Mose gegenüber in der Begegnung am brennenden Busch zum ersten Mal verwandt hat, dass er diesen Ausdruck, der für Gott reserviert war, der so heilig war, dass sie den sogar nur irgendwie die Buchstaben rausgenommen haben, um sicherzugehen, dass die Leute beim Lesen da innehalten. Und ja, da waren die so sauer. Weil er sagt, ich bin der Ich Bin. Er machte keinen Hehl aus seiner Herkunft. Der Sohn Gottes sagt, ich bin der Ich Bin, das Brot des Lebens. Ich bin ein einfacher Mann, aber ich verstehe unter Brot des Lebens Versorgung allgemein. Ein Gott, der sagt, ich kümmere mich um deinen Alltag und ich versorge dich. Ja, ich gebe dir Brot für dein Leben, Genüge. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Licht, das erleben wir zurzeit mit dem Erblinden unseres Vaters, ist eine ganz wichtige Sache, um Orientierung zu haben. Orientierung ist wesentlich im Leben. Und Jesus sagt, ich bin da, um die Orientierung, um dir zu sein im Leben, um dir Durchblick, um dir Einsicht, um dir Verständnis zu geben. Ich bin die Tür. Gott gibt uns Zugang zu verschiedenen Dingen, je nachdem, wie wir gestrickt sind. Ich möchte es nicht lang machen mehr. Die Zeit ist um, ihr Lieben. Aber er sagt, ich bin der gute Hirte. Und ein guter Hirte behütet und beschützt die Seinen. Und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe auf all meinen Reisen in diese gefährlichen Länder. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich gestolpert bin und der Bus 30 Zentimeter mit 70 an mir vorbeigeschossen ist und 50 Zentimeter mehr und ich wäre tot gewesen. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, wie ich barfuß nachts im Dunkeln gelaufen bin und auf einmal mich etwas anhält und ich hätte mit dem nächsten Schritt in einen zackigen Fels meinen Fuß reingeknallt. Das ist die Erfahrung, die Jakob gemacht hat. Mein Gott hat mich behütet von Geburt bis hierhin. Das ist die Wirklichkeit. Gott ist ein guter Hirte. Das ist die Erfahrung der Christenheit durch alle Generationen. Daran dürfen wir uns auch in dieser Krise festhalten. Da brauchen wir nicht wackeln, wankeln und den Zweiflern und den Fragern auch noch Futter geben mit all dem, wie wir auf einmal geschockt sind. Er sagt sogar noch mehr. Er sagt, ich bin der Ich Bin, die Auferstehung und das Leben. Ihr Lieben, unser Leben ist nicht nur eine kurze biologische Existenz. Jesus sagt, ich bin die Hoffnung für dich, für das gesamte Leben, dass dein Inneres, dass dein Geist, dass deine Seele, dass dein Wesen, dein Bewusstsein, würden die modernen Menschen sagen, das ewig ist, dass es ankommt und dass du nicht Furcht haben musst. Beinahe hätte ich ein Buch gestern bestellt, aber die Summe, die für all die Bücher, die ich gerne gekauft hätte, auftauchte, war so gewaltig, dass ich dann dreimal mit dem Rechen und Besen durch bin und dann habe ich es auch runtergestrichen. Und zwar hatte ich einen Artikel von einem Herzchirurgen gelesen, der sich im Laufe seines Lebens auf Nahtoderfahrungen umgesattelt hat. Und es war interessant, weil ich in der Forschung über den Nahtod, mit der ich mich schon länger befasse, schon wusste, dass die Wissenschaft mittlerweile wegen der Regelmäßigkeit der Phänomene bei Nahtoderfahrungen, die es ja erst seit dokumentiert, erst so seit 30, 40 Jahren gibt, seitdem man die Leute zurückholen kann. Und es ist interessant, er sagte unter anderem Folgendes. Er sagte, so gut wie alle von Berichten, ich lasse mal die ganzen netten Sachen weg, das ist klar. Er sagte, sie empfanden es als hart oder als eine Qual oder als schrecklich, wieder in ihren Körper zurück zu müssen. Die wären lieber da geblieben. Wer von uns von den himmlischen Kräften geschmeckt hat, von der Liebe Gottes erfüllt worden ist, bis es aus den Zehen rauskommt, was hat diese Welt uns denn noch zu bieten? Tod, wo ist dein Stachel? Die Angst löst sich auf, ihr Lieben. Wir werden leben. Wir werden ewig in Glückseligkeit weiterleben, wenn für uns der Herr die Auferstehung und das Leben geworden ist. Er wird uns helfen, den Weg zu finden, die Wahrheit zu erkennen und das Leben in Fülle zu leben. Denn er ist gekommen, dass wir Leben haben und dass wir es in Fülle haben. Und in seinem letzten Bild, das Johannes beschreibt, dort am Ende Jesu Lebens auf Erden, sagt Jesus, ich bin, der ich bin, der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Teil des Weinstocks zu sein heißt, wir haben Gemeinschaft mit ihm. Jesus sagt, ich bin für dich alles, was du brauchst, dass du ein fruchtbares Leben hast. Dass du ein Leben hast, wo am Ende was bei rauskommt. Was bei rauskommt für die Ewigkeit. Was bei rauskommt für, wie du selber dein Leben gelebt hast. Der weise Salomo sagte, behüte dein Herz, denn aus ihm entspringen die Quellen des Lebens. Ihr Lieben, lasst uns unsere Herzen behüten, wenn die verschiedenen Nöte an unser Leben kommen. Und damit möchte ich schließen, ihr Lieben. Ich möchte nur, dass wir vielleicht noch einen Moment Zeit nehmen, die Predigt an uns Revue passieren zu lassen. Ja, es war mal wieder ein D-Zug, kein Bummelzug. Ja. Ja, aber geh noch mal die Stationen durch. Was empfindest du, dass dein Gott dir heute dadurch sagen wollte? Und fasse jetzt einen Entschluss, in dem und dem will ich Gott neu vertrauen. Friede sei mit dir.